Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und das Spannende ist wirklich, Gott in seinem ewigen, wunderbaren Heilsplan hat ein großes Ereignis festgelegt in der heilsgeschichtlichen Zeit. Und das hat schon früh seine Schatten vorausgeworfen. Wir sind letzte Woche im Anfang gewesen einer Reihe, und zwar geht es uns darum, uns auf den Weg zu Gott zu machen. Wer sich jetzt wundert, was das hier für ein komisches Bild ist, für eine Draufsicht von etwas, ich erkläre es nochmal. Gott hat dem Mose einen ganz klaren Auftrag gemacht, wie er ein Heiligtum für ihn bauen soll. Und er hat dir gesagt, das sollst du ganz detailliert machen, und zwar nach dem Urbild, nach dem Vorbild, wie du es von mir gezeigt bekommst, wie es im Himmel eigentlich aussieht. Und jetzt können wir uns gar nicht vorstellen, dass so der Himmel aussieht, aber was hier die markanten Punkte sind, es gibt einmal diese äußere Umzäunung, die ist ungefähr 50 Meter lang mal 25 Meter. Dann gibt's, wie wir mathematisch letztes Mal schon festgestellt haben, bei so einer Umzäunung, es gibt eine Innenseite und eine Außenseite. Eine Möglichkeit, bin ich drin oder bin ich draußen? Die Frage, die Umzäunung war 2 Meter hoch, höher als ein Mensch, die Umzäunung war weiß, ist weiß. Und das spiegelt so die Gerechtigkeit Gottes wider. Und die Gerechtigkeit Gottes ist, um als Gedankenansatz einfach zu haben, die Gerechtigkeit Gottes ist höher wie ein Mensch. Also ich komme da nicht drüber. Ich kann nicht drüber sehen, ich komme da nicht drüber. Wie habe ich die Chance, da reinzukommen? Und dann haben wir festgestellt, es sind nicht verschiedene Öffnungen. Diese Umzäunung ist nicht nach allen Seiten hin offen. Ihr wisst ja, wer nach allen Seiten hin offen ist, kann irgendwie nicht ganz dicht sein. Sondern sie hat eine Öffnung. Eine Türe, nur eine Türe, die war von Osten nach Westen gewandt, auch ganz gezielt, um sich von den damaligen Sonnenanbetern, die sich Richtung Osten gewandt haben, abzuwenden. Eine Tür. Wir haben festgestellt, die Tür hatte verschiedene Farben. Das spiegelte so ein Stück wieder das, was Jesus selber sagte. Und Jesus selber sagte nämlich, in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus selber sagt von sich, er ist die Tür. Die Tür ist total bunt, hat weiß drin, hat lila, hat rot, hat blau drin. Ich habe das letzte Woche aufgedröselt, was diese Farben weltumspannt eigentlich häufig bedeuten. Wen es interessiert, kann downloadmäßig das auf unserer Internetseite sicher schon nachhören. Jesus, die Tür. Und dann, ich gehe jetzt mal kurz durch, zeige, was da noch ist. Hier haben wir einen Brandopferaltar. Hier haben wir ein Waschbecken. Hier ist das gesamte genannt Heilige, da geht es hier rein in das Heiligtum, das eigentliche Zelt. Da ist hier vorne das Heilige mit einem Räucheraltar, da werden keine Tiere geopfert, sondern da wird geräuchert. Da gibt es einen Tisch mit Brote drauf, es gibt den 7-armigen Leuchter. Dann ist hier nochmal ein Vorhang. Und hier geht es ins Allerheiligste rein, wo der Gnadenthron oder Bundeslade genannt ist. Da drin liegen dann die steinerne Tafel der 10 Gebote. Es liegt Aarons Stab drin. Es ist nur ein Krug Manna mit drin. Und diese Konstruktion ist so ein Tisch, wo so aus Gold geformte Engel sich einander und auf die Platte schauen. Das ist das ganze Heiligtum. Und was wir heute machen möchten, ist uns die Funktion Türe in der Kombination mit dem Brandopferaltar anschauen. Wir werden nicht viel weiter kommen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden, ist die Frage, warum ist Jesus die Tür? Warum haben wir, wenn wir uns auf den Weg zu Gott machen wollen, nur die Chance, durch Jesus diesen Zugang zu finden? Warum gibt es nicht andere Türen? Und was qualifiziert Jesus als die Tür? Ich möchte beginnen mit 2. Buch Mose, Kapitel 27. Und zwar wird da beschrieben, wie dieser Brandopferaltar auszusehen hat. Und zwar heißt es da, den Altar sollst du aus Akazienholz machen, 5 Ellen lang, 5 Ellen breit. 5 Ellen sind ungefähr 2,50 Meter. Viereckig soll der Altar sein und 3 Ellen hoch. Also relativ hoch, 1,50 Meter über dem Boden. Seine Hörner mache an seine 4 Ecken und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und überziehe ihn mit Bronze. Fertige auch seine Töpfe an, die man braucht, um ihn von der Fettasche zu reinigen, und seine Schaufeln und seine Sprengschalen, seine Fleischgabeln und seine Feuerbecken. Für all seine Geräte sollst du Bronze verwenden und mache für ihn ein bronzenes Gitter wie ein Netz. Befestige an dem Netzgitter 4 bronzene Ringe an seinen 4 Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, dass das Netz bis zur halben Höhe des Altars reicht. Mache auch Stangen für den Altar, Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Bronze. Diese seine Stangen sollen in die Ringe gesteckt werden, so dass die Stangen an beiden Seiten des Altars sind, wenn man ihn trägt. Aus Brettern sollst du ihn anfertigen, innen hohl, wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist, so soll man ihn machen. Eine ganz klare Anweisung. Mose hat sie nicht ausgedacht, ich möchte meinem Gott irgendwie opfern, ich könnte jetzt irgendeinen Altar bauen, sondern Gott hat ihm einen detaillierten Auftrag gegeben, wie dieser Altar aussehen soll, diesen Brandopferaltar, aus welchen Materialien, mit welchen Abmessungen und in welcher Höhe. Also sowas von detailliert. Ich möchte jetzt aber, bevor wir jetzt in relativ blutiges Geschichte der Tieropfer einsteigen, schnell noch 2 Sachen reinschieben. Und zwar, einmal heißt es im Psalm 40, Vers 7, an Schlachtopfer und Speiseopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Hebräer 10, Vers 1 bis 4. Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und ein Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Er brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott, der alte Bund. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mehr ein Opfer gebracht, wenn alle schon nach dem ersten Opfer von ihren Sünden befreit worden wären. Dann hätte ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Aber gerade durch diese Opfer werden sie Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünde und Schuld erinnert. Dabei können wir durch das Blut von Stieren und Böcken unmöglich von unserer Schuld befreit werden. Was für ein klarer Aussatz, der uns der Hebräer hier gibt. Jetzt könnten wir gleich sagen, was interessiert uns jetzt denn hier noch heute im 21. Jahrhundert, die Stiftshütte und dieser Brandopferaltar? Weil, wie es hier heißt, es ist ein lediglich ein matter Abglanz, ein Schatten, ein Vorschatten. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und um das, was Jesus getan hat, zu verstehen, hilft uns das Bild von dem Brandopferaltar. Hilft uns auch zu verstehen, warum Jesus die Tür ist. Jetzt in 3. Buch Mose, Kapitel 1, wird das Brandopfer beschrieben. Ich werde immer wieder unterbrechen und ein bisschen was gleich dazu sagen. Der Herr rief Mose und er redete mit ihm aus dem Zelt der Begegnung. Hier, es war schon alles bereit. Mose ist hier drin und Gott redet zu ihm, dort, wo wir gern hin möchten. Gott redet aus dem Zelt der Begegnung. Redet zu den Söhnen Israels und sage ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, wenn ein Mensch eine Opfergabe darbringen will, wenn ein Mensch, das heißt nicht hier irgendjemand aus einem bestimmten Stamm, nicht aus einer bestimmten Sippe, nicht ein Reicher, nicht ein Armer, nicht ein Kind, nicht ein Alter, sondern ganz pauschal ein Mensch, Menschen Gott eine Opfergabe darbringen wollen, freiwillig. Wisst ihr, das Coole ist doch, das macht mir eigentlich so Mut, auch Christ zu sein, Gott zwingt niemand, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ist das nicht eine coole Nachricht? Gott zwingt niemand, dass einen Menschen, dass er sich auf den Weg zu Gott macht. Gott schenkt das Leben, wir gehören zu den Glücklichen, dass wir überhaupt leben, ist von der Wahrscheinlichkeit mindestens so hoch, wie dass wir im Lotto gewinnen. Weil das genau die Samenzellen oder diese Samenzelle es geschafft hat, in das Ei zu kommen, um befruchtet zu werden im Mutterleib, das ist ein Sechser im Lotto. Gott schenkt dir ein Leben. Und sagt, du bist da ganz freiwillig und kannst damit machen, was du willst. Und du bist nicht automatisch verdonnert, mit mir die Ewigkeit im Himmel verbringen zu müssen. Also da müsste man doch schon mal aufschreien und sagen, ist das nicht cool? Danke Gott, dass ich nicht mit dir zusammen sein muss. Aber wenn ein Mensch Opfer bringen will, sich auf den Weg zu Gott machen will. Wenn er das tun will, wenn er hier durchgeht, ist das Erste, was ihm auffällt, wenn er hier reinkommt, das nächstliegende Möbelstück ist ein Brandopferaltar, der sehr mächtig aussieht, der echt groß ist, also 2,5 Meter, so ungefähr so groß wie diese Leinwand, danke. Und das ungefähr auf eine 1,50 Meter Höhe. Das ist also ein sehr markantes, unübersehbares Möbelstück. Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen euch eure Opfergabe darbringen. Wenn eure Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, sollt ihr es darbringen. Ein männliches Tier ohne Fehler am Eingang des Zeltes, also hier gerade rein, am Eingang des Zeltes der Begegnung, soll er sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Vers 3 heißt es, ein männliches Tier ohne Fehler. Das bedeutet, es musste ein qualifiziertes Opfer sein. Es musste geeignet sein. Vor vielen Jahren, ich habe Verwandtschaft in Kislik, die haben eine Landwirtschaft. Und vor vielen Jahren sind wir da eingeladen worden und da gab es ein tolles Spanferkelessen. Da waren alle Verwandten drin, da wurde Scheune ausgeräumt und das war ein richtig festlicher Moment. Und die Kisliker Verwandtschaft ist uns relativ gefühlt weit entfernt, da die Verwandten nur der Cousin zu meinem Vater ist. Das war echt ein Highlight, dass wir da zusammengekommen sind. Und Ich dachte mir, das fand ich schon toll, dass die das gemacht haben. Und dann erzählte mir die Frau, die Gertrud, ist egal, die wird das nie hören, Internet. Dann sagte die Frau so, naja, die hatten so eine Krankheit, dass die Rüsselschnauze sich verbogen hätte. Die hätten wir gar nicht mästen können. Drum war das kein Ding. Die haben wir einfach hergeben. Und auf einmal war für mich das Opfer gar nicht mehr so besonders. Wir waren jetzt quasi die Müllesser, solange das Tier noch genießbar war. Und dann zu denken, was bringen wir manchmal Gott? So das, was irgendwie übrig ist? So nach dem Motto, naja, Gott, ich bringe dir einfach so eine verbogene Blume oder was weiß ich. Gott, ich nehme jedes Mal vor, dir echt mit Finanzen, meine Finanzen einzubringen, wenn ich am Ende des Monats noch was übrig hätte. Und jedes Mal denke ich dann, es hat jetzt wieder nicht geklappt, schade eigentlich. Es musste ein qualifiziertes Opfer sein und es musste, um rauszufinden, dass es keine Fehler hat, musste dieses Tier untersucht werden. So, das heißt, der Mensch, der mit dem Tier da hier reingekommen ist, hat sich vorher schon mal Gedanken gemacht, alles abgefühlt. Wer schon mal beim Tierarzt war oder wer schon mal beim Arzt war, merkt, wie er so abgefühlt wird, und geguckt, sind Knötchen da, sind die Ohren an der richtigen Stelle, hinkt das Bein, ist es irgendwo behindert, durch einen Unfall beschädigt, irgendwas. Und nur wenn es ohne Fehler war, dann war es qualifiziert, auf diesem Altar Gott geopfert zu werden. Wir kommen da später dazu, machen eine Brücke, am Eingang des Zeltes. Und dann heißt es in Vers 4, und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung zu erwirken. Vor vielen Jahren habe ich meinem Bruder mal eine Ziege geschenkt. So ein kleines Ziegenkind. Kannst du mal kurz hier? Hier habe ich einmal ein kleines Rind und ein kleines Schaf. Und ich habe eine kleine Ziege, eine richtig süße, schnucklige Ziege, habe ich meinem Bruder geschenkt. Die war ein paar Wochen alt. Und ungefähr nach 2 Jahren ist daraus aber echt ein richtig massiver Bock geworden. Und mein Bruder sagt dann, du, das ist witzlos mit meinen Kindern, der ist so grob, den müssen wir jetzt echt schlachten. Und da ich ihm das angeschafft habe, war ich dann verdonnert, der hat so eine Hofreite, und dass ich dann helfe, diesen Ziegenbock in den Anhänger zu kriegen. Und der wusste, was wahrscheinlich auf ihn zukommt, der wollte nicht in diesen Anhänger rein. Und ich habe den wirklich an den Hörnern gepackt und wir haben uns Auge um Auge so beieinander. Und ich habe gemerkt, also wir waren in dieser Aktion echt eins. Wir waren echt eins. Wenn hier steht, der soll seine Hand an den Kopf des Brandopfers legen, da geschieht eine Verbindung. Da ist was davon, es ist, wie würde ich mich selber hingeben, aber stellvertretend gebe ich das Tier hin. Hand an das Brandopfer und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung zu erwirken. Im Wissen eigentlich dieses Menschen, dass er sagt, eigentlich habe ich Fehler gemacht. Jetzt habe ich ein reines, fehlerloses Tier und ich mache die Verbindung so eng, so auf Augenhöhe und ich übertrage diesem sündlosen Tier meine Sünde und Er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut rings um den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Leute, das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Es ist aber hier Wort Gottes. Und jetzt kommt folgender Gedanke. Ich sag euch, als ich diese Ziege bei den Hörnern gepackt habe, als klar war, hier, ich habe das Tier in dem Anhänger drin. Ungefähr eine Woche später kam mein Bruder mit einer Stange Wurst her und das war eine Original-Ziegenwurst. Und ich habe mich echt bedankt, aber von dieser Wurst wollte ich nichts essen. Das war mir zu nah, könnt ihr euch das vorstellen? Es war mir einfach zu nah. Stell dir mal vor, du und ich realisieren, wenn wir sündigen, was ist Sünde? Sünde ist, wenn wir lügen, wenn wir betrügen, wenn wir uns über andere übervorteilen, wenn wir all diese Dinge, die Gott in seinem Wort als Sünde benennt, wenn wir das eine oder andere übertreten und ich mache das, ich übertrete und dann denke ich, so eine Kacke. Um Gott zu begegnen, muss ich jetzt da in den Tempel will, da muss ich wieder irgend so ein süßes Lamm auf dem Markt irgendwo holen, mit dem echt unterwegs sein, den gleichen Weg gehen mit dem und dieses süße Mäh, 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 so, das total nett ist. Und ich so, weißt du was, ich habe echt Mist gebaut. Und jetzt muss ich dich auch nur umbringen. Also wenn ich mir das bewusst mache, ich überlege mir das nächste Mal, ob ich wieder sündige. Weil ich diese Sache nicht regelmäßig machen möchte, verstehen wir diese Tragweite. Ich habe da gar keinen Bock dazu, so ein Tier da umzubringen. Ich will das nicht. Vor allem, was hat denn das verbrochen? Das hat nichts gemacht, das ist einfach nur süß. Was will Gott uns dadurch beibringen? Und dann stell dir mal vor, die Haut abziehen und es in Stücke zerlegen. Wenn du von diesen Tieren die Haut abziehst, dann ist alle Schönheit weg, entehrt, zerschlagen, wirklich zerschlagen. Schon mal einen kleinen Hinweis. Was heißt es über Jesus? Er war der Allerverachtetste. Durch seine Wunden, durch seine Zerschlagung ist uns Heil widerfahren. Die Bedeutung von dem Wort Altar ist vom Lateinischen her, oder Altare, ist eine Zusammenstellung von den Wörtern Alta, was also hoch heißt, wir haben ja 1,50 Meter, und Ära, was Herd bedeutet oder Platz, wo Feuer brennt. Und vom Hebräischen ist dieses Altera, dieses Mitzbeach. Und das bedeutet so ein Platz zum Schlachten. Der Brandopferaltar hatte also drei wichtige Funktionen. Es hatte einmal eine hohe Stellung. Die hohe Stellung wurde noch damit weiter unterstrichen, indem an allen Seiten Hörner Hörner an den Ecken hochragten. Überall, wo ihr in der Bibel den Begriff Horn findet, ist es ein Zeichen von Macht, von Stärke. Lest mal die Offenbarung, da kommen solche Dinge wie, und ich sah einen Ziegenbock und er hatte 9 Hörner, und 3 Hörner wurden ausgerichtet und ein weiteres Horn wuchs heran und wurde immer größer. Ich dachte mir immer, das ist ein behindertes Tier gewesen. Diese Hörner bedeuten Mächte, Königreiche, Herrscher. Das hat was, da ist Autorität dahinter. Ein Horn war, was hier in einem Stück mit diesem Altar war, das war auch geschützt oder abgedeckt durch diesen Altar. Es hatte eine hohe Stellung. Es wurde darauf geschlachtet, Blut ist geflossen und es hat was mit Brennen zu tun, mit verzehrt werden. Geistliche Bedeutung vom Altar, eine höhere Stellung, ist echt so ein krasser Hinweis von Golgathas Kreuz. Jesus ist erhöht hingerichtet worden. Golgathas Kreuz, wo Gott und Menschen sich sühnen durch das Opfer Jesu Christi, das Lamm Gottes. In Johannes 12, Vers 32 und 33 heißt es, und ich, wenn ich, sagt Jesus, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. In Johannes der Täufer sagt in Johannes 1, 29 über Jesus, am folgenden Tag sieht Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen und spricht, sieh das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Erhöht, gestorben. Der erste Gegenstand, der Altar, ist der, dem wir begegnen am Eingang des Vorhofs. Bekanntschaft machen wir mit dem Kreuz ist das Erste und Wichtigste. Wenn wir eigentlich Jesus als die Tür verstehen, müssen wir begreifen, dass warum ist er die Tür? Weil er stellvertretend am Brandopferaltar für uns gekreuzigt wurde. Man hat ihn untersucht und keinen Fehler an ihm gefunden. Ich habe keine Chance, mich hier vorbeizuschlängeln. Ich komme da nicht rein. Ich muss zuallererst an den Brandopferaltar. Wenn du, Mensch, sagst, oh, ich bin irgendwie Christ und es ist ja auch irgendwie toll, so, dann begreife, du kannst nur dich Christ nennen, wenn du bereit bist, dass Jesus stellvertretend für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, mit dem du eine Verbindung aufgenommen hast, mit dem du des Weges gezogen bist und der freiwillig und ohne Fehler sich hat zerschlagen lassen. Und dann erst können wir eintreten in den großartigen Erlösungsplan Gottes. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu durch das Kreuz wurde für den Sünder Folgendes zustande gebracht. Zum einen Vergebung der Schuld, Sühnung von Sünde, heißt so viel wie Wiedergutmachung, völlige Erneuerung. Ich darf als neuer, als unverbrauchter Mensch jungfräulich mich auf den Weg zu Gott machen und die Rechtfertigung, ja, für mich wurde bezahlt. Wenn wir Römer 4, Vers 23 und bis 25 lesen, da heißt es, doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham, sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten, denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Sünde musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Auf dem Altar wurde das Lamm, das Opfertier, geschlachtet und es ging in Rauch auf. Die Forderung des Gesetzes wurde hier erfüllt und auf diese Weise wurde auch Jesus die ganze Strafe auferlegt. Ich hatte von Jesaja schon angesprochen, Jesaja 53, Vers 5, die Strafe lag auf ihm, wie ein Lamm wurde er zur Schlachtbank geführt. Die Leute konnten vom Neuen Testament im jüdischen Kontext wussten genau, was das bedeutet, was Jesus gemacht hat. Eine alles umfassende Bedeutung. Was bedeutet die ganze israelische Religionsausübung ohne die Opfergaben auf dem Brandopferaltar? Und das ist das Hochspannende. Seitdem der Tempel nicht mehr es den Tempel nicht mehr gibt, haben die Juden nach alttestamentlich jüdischem Verständnis keine Möglichkeit der Sühnung mehr. Die können ja auch nicht irgendwo anders einfach so ein Ding zusammenzimmern und sagen, ja, dann machen wir es halt da. Das geht nicht, sondern es muss eigentlich an dem Tempel sein, an dem Tempelberg oder auch genau dort, wo es vorher war, weil der diesen Ort Gott dafür vorgesehen hatte. Und für die Leute bedeutet die ganze Religionsausübung eigentlich nur, wir machen was und wissen dabei, dass wir gar keine Sühnung erfahren. Und es ist nur Jesus, der, weil wir am Anfang gehört haben, es sind nicht die Tiere, die uns irgendwo langfristig gerecht machen, sondern es ist der Sohn Gottes selber. Und interessanterweise ist so, dass dieser Brandopferaltar in einem engen Verbindung mit dem Gnadenthron oder mit dem Bundeslade, mit der Bundeslade zu tun hat, mit dem Allerheiligsten, wo kein Mensch rein durfte, außer einmal im Jahr der hohe Priester, der hier für einen kurzen Moment rein durfte. Dieses Fest wollen wir uns später mal anschauen in den nächsten Wochen, aber die Verbindung möchte ich schon mal jetzt aufzeigen und herbringen. Und es ist wirklich so, was würde die christliche Religion bedeuten ohne das Kreuz? Ohne Sühnung durch das Blut Jesu? So unangenehm uns das vielleicht auch zu sein mag und wie wir doch gerne fast wie Petrus sagen würden, Jesus, das soll dir ja nicht passieren, dass du sterben musst am Kreuz. Ich wehre die Menschen ab, dass dir das nicht widerfahr. Und Jesus sagt zu Petrus, nee, das muss geschehen. Das muss geschehen, damit erfüllt würde. Das Kreuz steht in Verbindung mit dem Allerheiligsten. Und so heißt es in Hebräer 10, ab Vers 19, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels eintreten. Oh, meine Predigtzeit ist rum. Ich habe mir einen Wecker gestellt. Soll ich aufhören? Oder noch kurz den Gedanken fertig machen? Okay. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels eingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Jesus, die Tür, schließt uns die Türe auf, schließt uns die Türe auf, schließt uns die Türe auf. Das ist der neue lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Unsere Herzen gereinigt von bösen Gewissen, der Herr richtet unseren Blick auf und erhöht auf die erhöhte Stelle des Kreuzes, damit wir glauben und durch den Glauben das ewige Leben haben. Die Hörner des Altars, habe ich schon gesagt, feste Zuflucht. Und das ist ein hochspannender Aspekt. Nochmal kurz den Altar zeigen. Und zwar, dieser Altar hatte sowas wie beim Fangespielen von Potte zu tun. Feste Zuversicht. Heißt es auch bei euch Potte? Also beim Fangenspielen, wie nennt ihr diesen Ort, wo man sicher ist? Wie? Hola. Okay, bei uns ist es Potte gewesen im Schwäbischen. Also das heißt, es gab diese Begebenheit in 1. Könige, 1, Vers 50, da hatte ein Mensch was angestellt und König Salomo wollte ihn umbringen lassen. Und er ist gerannt in die Stiftshütte hinein und hat sich an den Hörnern festgehalten. Und dann haben die Soldaten dem König Salomo gesagt, der hält sich am Brandopferaltar fest, an den Hörnern. Und hat Salomo von ihm abgelassen. Ist das nicht krass? Wenn wir uns an Jesus festhalten, dann sind wir, das ist eine Zuflucht, da sind wir sicher. Die Hörner an den vier Ecken des Altars, es gibt eine Erlösung für jeden. Das ist von Osten, von West, von Nord, von Süd. Also das heißt, reinkommen in die Stiftshütte nur von Osten her. Aber du kannst von allen Seiten zu dem Altar hinzutreten. Und dann, ja, da gibt es noch ein paar andere, wenn man googelt, da kommen viele tolle Sachen auch mit den Zahlen, warum es 4 und 3 und 5 ist. Ich glaube, das können wir uns ersparen. Uns ist wichtig, dass wir wissen, es ist ein erhöhter Platz gewesen, es war relativ groß und es ist auch so, wenn da drauf geopfert wird, dann ist auch klar, dass das Feuer echt heiß brennen muss, sonst konnte das Opfer gar nicht verbrannt werden. Wie ist es denn in deinem, meinem Leben? Brennt das Feuer heiß oder haben wir so ein Teelichtglauben? So? Und dann würde ich gern, stell dir mal vor, du hast einfach nur so eine Kerze und jetzt möchtest du Gott dein Opfer bringen und du wirfst dann dein Tier da drauf, dann geht die Kerze aus. So. Also, brennt das Feuer heiß für Jesus? Hast du da in deinem Leben, in meinem Leben, ist da wirklich so, dass wir Gott ganz geben möchten? Okay. Denken, sind wir soweit durch über diesen Gedanken des Brandopferaltars? Ach ja, vielleicht eine Sache nochmal zu. Es ist ja total ungewöhnlich. Warum würde man hier so ein Teil aus zwei Materialien machen? Einmal aus Holz und zum anderen von Kupfer überzogen. Jetzt kann man natürlich praktischerweise sagen, ja, weil die wollten das ja auch immer wieder weitertragen. Ganz massiv wäre der ja viel zu schwer gewesen. Es gibt andere Bauteile in der Stiftshütte, die sind ganz solide, ob aus Gold oder was auch immer gebaut. Hier sollte es zwei Materialien haben an diesem Altar. Und von den Hörnern wissen wir, dass es Macht ist und dass hier Autorität ausging. Gibt es uns nicht vielleicht auch eine Idee von den zwei naturellen Jesu? Einmal dieser Leib, der wie Holz ist, der verbrennt werden würde oder der gekreuzigt werden kann. Und andererseits das Kupfer, was echt massiv dem Feuer standhält und so erhalten bleiben kann, dieses Göttliche von Jesus. Einfach nur kann einem helfen zu begreifen, Jesus war zu 100% Mensch und ist zu 100% Mensch und ist zu 100% Gott. Ist nicht einfach nur so zusammengezimmert gewesen, war auch nicht ganz solide, sondern beides. Und uns soll, nächste Woche werden wir über Erntedank, aber dann darauf möchte ich mit dem Waschbecken weitermachen. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu, euch auf die Reise zu begeben. Ich kann euch schon mal Mut machen, es ist nicht ganz so blutig hier. Es hat was mit Wasser zu tun. Aber uns, und jetzt sind wir so am am Ende der Predigt. Heute ist erster Sonntag im Monat und wir möchten das Opfer Jesu so in uns aufnehmen, indem wir das Abendmahl miteinander feiern. Und uns soll auch diese Predigt durch das Abendmahl nachwirken. Jesus, der ohne Sünde war. Man denkt an so ein tolles, zierliches Lamm, das einfach perfekt war, ist bereit, wenn wir Verbindung mit ihm aufnehmen, unsere gedanklich wie unsere Hände auf seinen Kopf legen. Wenn wir dieses Ja, ich will, dass er diese Stellvertretung annimmt, dann nehmen wir das Mahl ein und sagen damit, Jesus, das hat dich echt einen Preis gekostet. Weißt du was, Gott? Ich mag gar nicht weiter sündigen, weil das Opfer ist echt so krass gewesen. Wir wissen, dass die Gnade weit reicht, aber ich mag Gnade verstehen als etwas, was ich nicht ausreizen muss, sondern als etwas, wo ich durch mein Gehorsam freiwillig mich auch zurückhalten kann, sagen kann, ich will gar nicht neu übertreten, weil das Opfer war so krass, so kostbar und so unverhältnismäßig. Und so wollen wir jetzt miteinander das Mahl nehmen. Es gibt zwei Stationen. Ich lade euch ein, zum Lasse und zu mir zu kommen. Nehmt euch ein Stück Brot, nehmt euch wir haben wieder richtigen Traubensaft. Nehmt euch, geht an den Platz zurück und dann wollen wir es gemeinsam einnehmen. Und ich in dieser Phase, weiß ich, Thomas, kannst du im Hintergrund ein Piano spielen? Und dann bete ich und dann nehmen wir miteinander das Mahl ein.